mein Benz und ich. Vom Daily Driver zum Profi. Du fühlst dich jung und du hast Stil. Du suchst nach etwas Echtem aus Blech und Chrom. So etwas fährt man nicht, so etwas lebt man. Tag für Tag. Und wir zusammen sind mehr als nur Fans.
Einen wunderschönen guten Abend. Hier sind wir wieder vom Podcast, die beiden mit dem Stern, Marcel und Jörn. Ja, es ist soweit. Ich habe ein neues Auto. Jetzt kann ich ja mal so den Teppich lüften. Nee, Teppich nicht, ne? Wie heißt das denn? Teppich lüften wollen wir jetzt hier nicht. Ich wollte sagen, die Abdeckung runterziehen vom Wagen. Mensch, wie sagt man das denn?
Geheimnis lüften.
Ja, das Geheimnis, nicht die Teppich. Ja, Teppich lüften könnte man vielleicht auch mal machen. Aber erstmal nicht, es riecht alles gut. Es ist ein C300e Plug-in-Hybrid. Und in strahlend Arctic Weiß, gefällt mir sehr gut, zur jetzigen Jahreszeit sicherlich nicht die beste Farbwahl, aber kommt auch noch eine, wo der länger weiß bleibt. Gefällt mir sehr, also wirklich ein wunderschöner Wagen von 2020. Also ein wirklich, wirklich schöner Wagen. Da habe ich mich deutlich verkleinert, ohne Frage, aber ich bin dann nochmal, hatte ich auch schon angekündigt, in mich gegangen und ich glaube, dass mir das Gefährt so reichen wird. Zur Not ist da eben auch eine Anhängerkupplung ja dran. Dann kann ich nochmal meinen Anhänger dranhängen und dann komme ich auch wieder vorwärts. Also sollte das so sein. Aber wie gesagt, der Wagen gefällt mir wirklich sehr. Allerdings bin ich jetzt mit dieser Funktionsweise, dieser Batteriegeschichte und ob man jetzt, ich sag mal nur Kurzstrecken, wenn ich das dann auflade zu Hause und dann Kurzstrecken damit fahre, oder ob das eben so ist, dass der Wagen mit, ich sag mal, mit Akku immer anfährt. Das ist auch so. Und dann ab 2000 Umdrehungen geht dann der Benzinmotor an oder der Verbrenner und dann fahre ich halt per Verbrenner. Das erschließt sich mir noch nicht so ganz, wo da so die, dass er sich selber lädt. Ich weiß, der soll laden, wenn er bremst und so weiter und das ist für mich alles noch eine ganz neue Welt, aber ich fahre jetzt erstmal und habe eine Menge Spaß. Und dann ist auch optisch ist das wirklich ein schöner, also auch mit diesem ganzen Ambiente, Lichtzeugs und so weiter. Das kenne ich ja alles so gar nicht. Also das ist schon echt wirklich ein schöner Wagen.
Ich tue mir ja tatsächlich ganz oft schwer mit so neuem Design und einem neuen Auto, ob es jetzt bei Mercedes oder anderen Herstellern ist, aber das ist tatsächlich ein Modell, der gefällt mir auch echt gut. Ich finde ihn von außen sehr, sehr schön. Wir haben eben vor der Podcast-Aufnahme uns noch ein paar Bilder auch angeschaut von den verschiedenen Ausstattungslinien. Und das, was ich halt bei dieser Art Modell, aber auch bei der E-Klasse so ein bisschen bemängelt habe, ist ja dieser, ich nenne es jetzt mal Kunststoffrahmen um den Kühlergrill rum, der halt nicht mehr so wie klassisch früher der Kühlergrill direkt an der Motorhaube saß, sondern man sieht halt, da ist so ein Steg dazwischen. Und wir haben gerade eben festgestellt, das war mir bis dato auch gar nicht klar, man konnte den Wagen als Exclusive Line bestellen und dann hast du diesen typisch alten Chromkühlergrill quasi da dran gesetzt, ohne diese Plastikleiste. Und das sieht ganz, ganz anders aus. Und jetzt hast du ja den auch in der AMG-Line-Optik. Da hast du eh einen anderen Kühlergrill vorne drauf, aber das ist echt ein Auto, das gefällt mir ganz gut. Also von hinten finde ich den mega schön. Auch als Kombi finde ich den tatsächlich deutlich gelungener als die Limousine. Und so im Ganzen, wenn du die Türen aufmachst, das Interieur mit dieser schönen, breiten Mittelkonsole, das finde ich mega schön. Ambientelicht, gut, ob man es jetzt braucht oder nicht, aber es wirkt echt schön, es sieht gut aus. Und auch die Haptik so vom Holz, so die Anmutung erinnert mich immer so ein bisschen an den CLS, wo sie es ja mit dem Holz so ein bisschen übertrieben haben, aber auch das, es sieht einfach hochwertig aus, es sieht schön aus, mit ein bisschen Chromapplikation, beziehungsweise es ist eher so gebürstetes Alu, würde ich mal sagen, von der Optik her, ne? Ist ja weniger Chrom so um die Lüftungsdüsen oder so, ne?
Genau, gebürstetes Alu, würde ich auch sagen.
Und auch so die Sitzheizung, Schalter, genau, das ist ja alles dann so ein bisschen alles passend zusammen. Und also mir gefällt der echt gut. Also ich finde den echt schön, muss ich sagen.
Also finde ich tatsächlich auch. Und gut, wie gesagt, ich bin jetzt den Fahren ja nun gerade erst 4-5 Tage. Ne, was ist denn? 4 Tage. Freitagnachmittag habe ich den Wagen. Stimmt das? Freitag abgeholt? Donnerstag abgeholt. Naja, also ich habe den Wagen gerade 4-5 Tage, ist auch relativ egal. Und muss mich natürlich noch an das eine oder andere da gewöhnen und auch wie übersichtlich der Wagen dann so ist und so, ist natürlich alles ein bisschen anders. Aber fährt sich wirklich super, super schön. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin noch nicht so ganz damit, auch das ist nochmal so ein Faktor, wo ich, wenn ich einen Rückwärtsgang reinmache, dass dann nicht sofort dieser Rückwärtsfahrassistent, wie man es nennen möchte, dass man dann das Umfeld auf dem Monitor dann sieht irgendwie, da sieht man ja den Wagen und dann umzu dann so die Bereiche, wo dann irgendwas stehen oder steht, wo man es dann eben rot wird und wo man sieht, dass das näher rankommt und so. Das geht nicht jedes Mal an beim Rückwärtsfahren. Das muss ich aber alles nochmal genau angucken, warum nicht und wieso und wie doch und so weiter. Aber wie gesagt, so vom Wagen her macht das wirklich Spaß. Wirklich schönes Auto und das ist leise und gefällt mir.
Aber ich habe auch schon vor der Aufnahme gehört, er kann auch innen recht laut sein, hast du gesagt, ne?
Jawohl, da ist ja nun die Musikanlage drin, die von, diese gute Musikanlage.
Und von dem
Burmester.
Ja.
Ja, genau. Ich wollte Bertelsmann sagen. Nee, Burmester. Also auf jeden Fall Burmester, die Anlage auch wirklich, wirklich super, super, super. Und da Musik ja nun auch so eins meiner großen Hobbys ist, muss ich wirklich sagen, das, mega. Also da bin ich ganz, ganz begeistert nach wie vor. Und dann, wie gesagt, diese Gimmicks, die da so drin sind, in dem Fall jetzt, also gefällt mir sehr.
Kannst du mir jetzt, du als, ich sag mal, audiophiler Mensch jetzt mal, ja, mir, der nicht so viel Plan da hat, jetzt mal als Beispiel nennen, ist das einfach nur ein gutes Musiksystem aus dem Jahr 2020 oder ist das tatsächlich nochmal eine Schippe obendrauf, weil es mal echt Aufpreis gekostet hat? Kannst du da irgendwie was zu sagen?
Nee, das kann ich auch nicht sagen. Also für mich, jemand, der Musik macht, ist Burmester eher nicht so ein, also zumindest für mich nicht, sagen wir es mal so. Ich glaube auch, meine auch so mitgekriegt zu haben, dass Burmester eher, oder so rum, das ist ja eigentlich kein Thema. Das ist eher ein Thema für Konsumenten. Also für jemanden, der wirklich eine hochwertige Musikanlage will und nur Musik hört. Wenn du Musik machst, hast du andere Hersteller.
Ja, ich meine, gut, ihr wisst ja jetzt, ich bin ja immer noch ja fast in der finalen Gerade, das Bose-System in meinen 210er einzubauen. Ich baue es halt ein, weil der Ton halt deutlich besser ist als das Standardsystem. Dass jetzt Bose da jetzt auch nicht das System ist und auch aus dem Jahr natürlich nicht das Geilste mehr sein kann, ist auch klar. Aber ich glaube, auch da ist es zumindest bei dem Bose-System so. Bose ist halt einfach bekannt. Ne? Damals wollten alle auch diese kleinen Würfelchen fürs Wohnzimmer haben und so. Aber so diese extreme High-End-Firma war es halt auch nie. Ne? Ich glaube, da ist auch der Name so ein bisschen eher gehypt anstatt, na, ich will nicht sagen, dass die nichts taugen, aber es gibt halt auch andere Hersteller mit anderen Namen, die auch deutlich besser sein können, auch für vergleichbares Geld. Also so extrem hochwertig ist halt ein Bose-System in meinen Augen halt auch nicht.
Ja, ich glaube, es ist schon für den, ich sag mal in Anführungsstrichen, deutlich gehobene Mittelklasse, würde ich sagen. So habe ich das irgendwie wahrgenommen. Wie gesagt, kann man uns gerne korrigieren, aber so habe ich das wahrgenommen und was ich dann so zu Hause habe, das ist dann Bang & Olufsen, das ist natürlich dann schon mal, sag ich mal, das ist dann nochmal eine Stufe höher. Aber wo da jetzt zum Beispiel eine Burmesteranlage irgendwo anzusiedeln ist, das kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, also so weit bin ich dann auch nicht drin, weiß auch gar nicht, ob Burmester dann Anlagen baut, die man sich zu Hause hinstellen kann. Ich vermute mal, aber habe ich jetzt noch gar nicht so mitgekriegt. Kenne ich auch niemanden, der so ein Ding hat, weil die wahrscheinlich einfach astronomisch teuer sind, vermute ich mal.
Ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Aber ich denke schon, dass die vielleicht nicht nur für Kraftfahrzeuge was bauen, oder meinst du doch?
Nee, ich gehe davon aus, dass die richtig oder Soundsysteme für zu Hause auch bauen. Also die werden
ja, tun sie.
Siehst du. Aber wo die halt angesiedelt sind, dann, ich kann sagen, ich habe, was ich so habe, das ist dann Bang & Olufsen, dann habe ich hier, ja, ein paar ältere Geräte, aber eben auch sehr, sehr gute.
Hat mein Onkel tatsächlich auch. Da kann ich mich schon noch an Kindheitstage erinnern. Da hat er schon ewig im Wohnzimmer diese, die waren genauso hoch wie ich, ungefähr 1,60 Meter. Und dann schön schwarz Klavieroptik und dann, ja, die waren schon schön, die Lautsprecher. Auch von B&O. Ja, ja. Kann ich mich dran erinnern.
Ja, und die Stereogeräte Luxman und so oder Luxman, das sind dann so die, was ist mein Verstärker jetzt, aber die, wie gesagt, das ist, ich weiß gar nicht, ob das dann wiederum auch fürs Auto wird es da wohl eher nichts gegeben haben, zu der Zeit auch nicht, aber auch das weiß ich nicht. Jedenfalls die Spurmesser-System, das kann ich sagen, auch vergleichstechnisch kann ich da nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, das hört sich mega super, super, super gut an.
Ja, das ist doch auf jeden Fall dann schon mal schön zu hören, dass sich das gut anhört. Ob das jetzt dann qualitativ irgendwie mit irgendwas vergleichbar ist, ist ja jetzt auch nicht zwingend irgendwie, dass man das irgendwie vergleichen muss. Ne? Also es soll sich anhören und ja, das ist
gut. Du hast einfach Spaß beim Hören. Und dann, ich freue mich jetzt, dass diese Anlage da drin ist. Das ist wirklich ein mega Sound. Ob das vielleicht dann für mich, ich weiß nicht, was dann so eine Standardanlage gewesen wäre, hätte für mich vielleicht auch gereicht. Kann ich gar nicht beurteilen. Aber ich freue mich einfach jetzt, ich habe jetzt die, ich sag mal, die bestverfügbare Anlage da drin. Da freue ich mich drüber. Ich freue mich darüber, damit Musik zu hören. Ja, aber wie gesagt, wahrscheinlich hätte es noch eine Stufe weniger auch getan. Ich bin da auch, glaube ich, relativ einfach zufriedenzustellen. Also ich meine, Musik ist mein Hobby und mag auch gerne gut Musik hören. Ich sag mal, so eine kleine Quetschkommode muss es dann eben nicht sein, aber wenn es eben schon ein bisschen größere Anlage, ein bisschen ordentliche Lautsprecher sind, da kannst du ja schon eine Menge rausholen inzwischen.
Ja, ich bin tatsächlich auch so ein Typ, ich bin jetzt keiner, der sich sofort, ja, bis auf Kleinigkeiten, aber bis der sich dann sofort hinsetzt und direkt irgendwas Neues sich dann anschafft. Wenn da halt immer eine Zeit zwischen vergeht, dann hast du ja natürlich automatisch etwas Besseres oder Vergleichbares. Wenn du dir jetzt nicht gerade jedes Jahr ein neues Telefon oder neuen Laptop oder so kaufst, bin ich halt eher schon auf dem Weg zu sagen, ja, hör mal, jetzt nach 5 oder 6 Jahren tauchst du das mal gegen was Neues aus. Natürlich ist das Neue dann automatisch besser als das Alte. Und so sehe ich das halt auch jetzt beim 210er beispielsweise. Wenn ich jetzt dafür irgendwann mal einen Nachfolger bekäme, ist mit Sicherheit da auch das Standard-Audiosystem deutlich besser als das, was jetzt in dem ist. Ist ja automatisch klar, ne? Genau. Das ist ja einfach so. Aber schön.
Was mich allerdings tatsächlich wirklich erschrocken hat, ich hatte erzählt von dem 124er, den ich habe, in Carrara Grau. Und da ist tatsächlich diese Musikanlage, oder ne, Anlage kannst du gar nicht von reden, das ist ja nur ein Radio, beziehungsweise da steckte dann ein Radio drin, und diese beiden Lautsprecher vorne auf ein Armaturenbrett. Und die sind sowas von unterirdisch, diese Lautsprecher, wo ich dann so überlegt habe, ob das jetzt einfach nur so super unterirdisch klingt, weil sie einfach so uralt sind oder so, oder war das immer schon nur so ein Mega-Light-Sound? War der mal besser? War das immer so ein, also ich meine, der ist, wenn ich jetzt so ein Radio da dran hatte, da habe ich gedacht, Alter, das klingt aber schon so richtig kacke. Also das ist wirklich ein Scheiß-Sound. Nicht kratzend und so, das nicht, aber ist, ja.
Ja, du hast natürlich auch gerade bei den älteren Lautsprechern hast ja auch sehr viel diese Papiermembrane oder auch diese Schaumstoffplättchen drin, die sich ja wirklich auflösen und auseinanderbrechen. Das leidet dann natürlich auch alles im Ganzen. Ne? Also was ich jetzt auch wirklich merkbar oder messbar, nennen wir es mal messbar, Vergleich zwischen dem normalen Audiosystem mit dem Command zum Command-Audiosystem mit dem Bose hast bei mir im Wagen. Ich habe halt beim normalen Musikhören volle Lautstärke hat halt meine Armbanduhr bisher nie gesagt, Achtung, es ist zu laut, deine Ohren könnten in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn ich das Bose-System jetzt komplett aufdrehe, kann ich dir halt messbar sagen, es ist auf jeden Fall lauter, weil er sagt mir, ey, du hörst zu laut Musik. Ist jetzt nicht zwingend, dass der Klang besser ist. Ich finde ja, aber messbar ist halt nur, es ist auf jeden Fall lauter als vorher.
Aber das sagt dir deine Armbanduhr?
Ja, natürlich.
Oh Gott, was ist das für eine Armbanduhr?
Eine Apple Watch halt, ne?
Die sagen, wenn das zu laut ist?
Ja.
Okay.
Auch beim Bohren oder Stemmen auf der Arbeit sagt er, ey, zieh mal Gehörschutz an.
Ist nicht wahr. Ja, ist das so ein Standardding oder hast du da irgendwie so eine App jetzt drauf?
Nee, das ist schon Standard.
Das ist ja unglaublich.
Also das ist jetzt, die Ultra Edition. Ich weiß jetzt nicht, ob die normale das auch hat, aber ich meine schon. Also ich meine schon. Ja.
Ja, witzig. Das habe ich noch nie gehört.
Hm. Ja, nee, mach die. Und wie gesagt, da kann ich halt messbar sagen, ja, die dB-Zahl, die jetzt das Bose-System in den Kombi pumpt, ist definitiv höher als ohne Bose. Es klingt auch besser. Du hast logischerweise einen Bass drin, den du vorher nicht hattest, weil du jetzt auch einen Bass-Lautsprecher drin hast. Aber ob das jetzt ein kristallklarer Klang im Gegensatz zu vorher ist, ich höre es nicht, für mich klingt es gut, fertig. So. Vielleicht steigst du dann auch mal ein und sagst, hör mal, das klingt aber
Nein, es geht darum, dass es einfach gut klingt. Und wir werden unsere Autos ja nie nebeneinander stellen, das gleiche Lied zur gleichen Stelle anmachen und dann den Hörvergleich machen. Und ich glaube einfach, wenn es nicht jetzt der Sound ist wie bei dem 124 oder da, das ist wirklich richtig schlecht. Die Lautsprecher sehen alle noch gut aus, aber möglicherweise ist natürlich innen drin diese Spule da irgendwie auch nicht mehr so fein. Wobei kratzen tun sie nicht. Also es ist einfach nur ohne Bass und ein ganz übler, dreckiger Sound. Aber gut, das würde ich schon in Anführungsstrichen bemängeln, aber ich glaube einfach, wenn man eine vernünftige Anlage, egal welche das jetzt ist, ob das Bose, dann die von mir oder was weiß ich, dann ich glaube, das ist alles schon sehr, sehr gut inzwischen. Und ich glaube auch, dass du wirklich mit all diesen Anlagen sehr, sehr gut Musik hören kannst.
Ja, ich meine, klar, es macht halt einen Unterschied. Wenn wir jetzt beispielsweise, wir fahren jetzt zusammen mit deinem Auto, du hörst Musik, ganz egal welche Lieder, und du steigst dann um in Mainz, da wirst du einen Unterschied hören. So, das auf jeden Fall. Aber für dich alleine bist du ja erstmal zufrieden damit, du kennst halt keinen Unterschied. So, ich habe beispielsweise, wenn ich jetzt mit dem Benz unterwegs gewesen bin, hörst du ja auch ganz anders Musik, als wenn du jetzt mit dem Firmenwagen unterwegs bist. Und die Lautsprecher, die original in diesem Toyota drin sind, die sind halt auch nichts. So im normalen Arbeitsalltag mit, ich höre mal ein bisschen Radio oder mal das eine oder andere lief mal was lauter, dann ist das uninteressant, das merkst du dann auch gar nicht so, weil du den direkten Vergleich nicht hast. Aber wenn du dann halt umsteigst vom einen in den anderen Wagen, dann merkst du es natürlich, ne?
Ja, also tatsächlich höre ich maßgeblich im Auto Musik. Das ist schon so, dass ich da am meisten Musik höre, weil ich da einfach die Zeit habe, weil ich halt viel im Auto sitze. Aber ich glaube, wie gesagt, dass ob das jetzt die Burmester oder dann deine Anlage, die Bose-Anlage wäre, ich glaube, das wäre mir ziemlich egal. Also ich finde, Bose hört sich auch gut an. Das ist alles, also wir reden ja eben, wie gesagt, nicht mehr über diese Lautsprecher, die bei mir da am 124er waren oder sind. Wenn es das wäre, na gut, dann würde ich schon sagen, gib mir mal irgendwas Neueres gerne da rein in den Wagen. Aber nee. Ich glaube, wie gesagt, die Bose, die wird auch sehr, sehr gut sein. Ganz bestimmt.
Gut, reden wir mal weniger von meinem alten Karren. Reden wir noch mal ein bisschen mehr von deinem. So ein neues Fahrzeug habe ich logischerweise noch nie besessen. Also, das ist logischerweise. Ihr wisst, für uns alle logischerweise habe ich das noch nicht unterm Arsch gehabt. Wie ist das denn überhaupt? Was muss ich mir denn da vorstellen? Also, man liest ja auch immer so Downsizing und immer weniger Hubraum und so weiter. Und wir reden jetzt zwar von einem C300e, aber im Endeffekt unterm Strich ist das ein 2-Liter rein Vierzylinder-Ottomotor. Was kommt denn davon rüber? Also jetzt, was kannst du denn dem 4,3-Liter V8-Fahrer jetzt sagen? Was leistet denn dein Auto so beim normalen Fahren, bei in Anführungsstrichen nur 2 Litern und nur Vierzylinder? Und trotzdem steht hier eine Systemleistung von 320 PS auf dem Datenblatt. Was kannst du denn dazu so sagen? Hast du da schon mal irgendwelche Vergleiche? Oder beziehungsweise kannst du den vergleichen mit deinem Vorgänger oder meinetwegen auch mit dem sehr behäbigen 124er? Merkt man da so direkt, dass der weniger Hubraum hat? Oder ist das einfach ein völlig anderes Fahren?
Das ist also tatsächlich völlig anderes Fahren. Ich habe sowieso das Gefühl, dass diese neue, oder ich meine, das wird wohl auch so sein, dass die neueren Autos mit weniger Hubraum deutlich mehr oder schneller abziehen, auch als eben die alten Autos mit mehr Hubraum. Die fahren sich heute, keine Ahnung, ob das dann an irgendwelchen Turbo-Geschichten liegt oder was weiß ich, aber das volle Kanne Dampf hinter. Also das definitiv mehr als alles, was ich bisher gefahren habe. Und ist ja, glaube ich, auch so, dass man dann diese habe ich nur gesagt gekriegt, irgendwie diese Akkuleistung noch irgendwie dazu zählt oder was. Und dass der dann eben in den oberen Drehzahlen auch noch mal mit reinschaltet, dass der dann eben noch mehr Dampf hat irgendwie.
Ja, genau. Du hast ja immer tatsächlich, geben die ganzen Hersteller, jetzt nicht nur Mercedes, aber die geben dir halt einmal die Leistung des Verbrennungsmotors an. Jetzt in deinem Fall sind es 211 PS. Und dann hat einmal der Elektromotor, der ist mit 122 PS angegeben. Und dann schreiben die sich immer so schön eine Systemleistung von. Dann wird das Ganze dann immer so, ja, es ist tatsächlich nicht genau aufaddiert, was sich da berechnet, weiß ich halt auch nicht, weil wenn ich jetzt rechne 122 plus 211, komme ich nicht bei einer Systemleistung von 320 raus. Das haut irgendwie nicht hin, da bin ich irgendwie bei 333. Ich weiß nicht, wo diese Abweichung herkommt, was da genau berechnet wird und dass auch permanent ja gar nicht beide Leistungen zusammen abgerufen werden, ist mir auch klar. Aber trotzdem geben die das halt so an und alleine der Motor, allein der Benzinmotor hat ja, ja, ich sage jetzt mal bis auf 70 PS, genauso viel PS wie mein V8. Und klar, die haben eine andere Drehmomentkurve, das ist auch klar. Wir hatten schon mal geschaut, ich weiß meinen Wert jetzt nicht mehr, aber dein Wagen hat irgendwie 700 Newtonmeter. Meiner lag da auf jeden Fall was drunter, also nicht so viel Drehmoment. Dass deiner natürlich dann wahrscheinlich strammer nach vorne gehen muss, das ist mir halt auch klar. Aber mir ist halt nicht klar. Man sagt ja immer so schön, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Hubraum. Und mir ist halt echt nicht klar, wie ist da so der Unterschied, ne? Wenn du quasi die Hälfte nur einen Hubraum hast und das so bemerkbar hast, was hätte dann dieser Motor, wenn man den wirklich als 4 Liter V8 bauen würde? Also das wäre ja ein Monster, wenn das machbar wäre oder eine Kombination aus zwei hintereinander geschalteten Motoren, total Banane jetzt mal überlegt. Der muss ja richtig, richtig Dampf haben. Dann.
Ja, vermutlich. Kann ich natürlich nicht so richtig was zu sagen, aber ich kann nur sagen, dass der auf jeden Fall für meine Begriffe ist das so die größte Maschine, die ich oder mit der meisten Leistung oder so, was ich bisher hatte. Und auch so vom Fahrgefühl her geht der schon richtig gut nach vorne, finde ich. So, sicherlich gibt es Autos, die das mehr tun, klaro, aber für mich ist das jetzt so bisher die größte oder die Maschine mit der meisten Leistung. Merkt man deutlich. Also das finde ich schon. Aber gut, ich habe ja bisher dann, also ich meine, gut, jetzt den 212er, der war ja auch schon ganz gut, aber also ein bisschen größere Maschine, sage ich mal, nicht so groß wie diese jetzt. Obwohl 2,5 Liter hatte die, ne? Ja. Mhm. Und wobei ich da das Gefühl habe, dass da jetzt deutlich mehr kommt.
Ich meine, natürlich, unabhängig vom Motor und von der Drehmomentkurve, du hast halt auch, in dem Wagen ist jetzt speziell das 9G Tronic Automatikgetriebe drin. Du hast ja dann auch eine viel andere Kurve zum Beschleunigen, ne? dass er ganz anders die Leistung auf die Straße bringen kann. Ich denke, das macht halt auch einen riesen Unterschied. Ne? Ob man das jetzt mit einem, ich sage jetzt mal, Viergang-Automat oder Schaltwagen 124er vergleicht, jetzt zu einer neuen G-Tronic, das ist ja natürlich auch nochmal, das müssen ja Welten sein. Also ich bin es noch nicht gefahren, ne? Aber das stelle ich mir halt schon vor, dass man da ja einen deutlichen Unterschied merken sollte, oder? Also
ich sag mal ja, auch wenn ich jetzt da natürlich fachlich überhaupt nicht so drin bin. Aber es ist definitiv ein ganz anderes Fahren. Also finde ich auf jeden Fall. Ich bin immer noch ganz verzaubert natürlich von dem Wagen. Klar, ist ja auch noch nicht lange da. Aber also wirklich gefällt mir sehr. Gefällt mir sehr.
Der die E-Klasse, die du davor hattest, das war aber ein Diesel oder war es auch ein Benziner? Da kann ich mir jetzt.
Benzin auch.
Das war auch ein Benziner. Okay.
Entschuldigung, nein, das war ein Diesel. Stimmt gar nicht, das war ein Diesel.
Okay. Ja. Weil da sagt man ja dann auch grundsätzlich, dass halt ein Diesel ja auch immer mehr Drehmoment so hat. Da merkst du dann ja jetzt wahrscheinlich logischerweise mit dem Sprung nicht wirklich einen Unterschied, nehme ich an, oder?
Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Okay.
Das kann ich echt nicht sagen.
Jetzt fehlt mir gerade der Faden. Ich wollte gerade noch auf irgendwas zu sprechen kommen. Was wollte ich denn gerade sagen? Genau, der, den du jetzt hier hast, das ist ja auch schon das etwas neuere Modell, 2019, also ein Jahr noch bevor deiner gebaut wurde, ist das Ganze ja so ein bisschen umgebaut worden. Da kamen ja ein paar Veränderungen bei dem Wagen hinzu, sprich dann umwandelt von 7G-Tronic auf die 9G-Tronic, die deiner schon hat. Dann ist diese Zusatzbatterie, die ist ein bisschen gewachsen, die PS-Zahl ist ein bisschen angewachsen. Also du hast ja quasi schon ja die Ausbaustufe des C300e in der neuesten Variante, sage ich jetzt mal. Davor gab es ja den ja auch schon, aber da ist ja eine Modellpflege mit reingerutscht und da ist ja relativ viel auch an dem Wagen passiert. Der ist ein bisschen leichter geworden, da ist hier ein bisschen was gemacht worden und die größte Modellpflege war 2018 und da haben die mal eben 6.500 Teile so circa getauscht gegen verbesserte Versionen oder abgeänderte Varianten und dann kam halt auch dann überhaupt erst der Diesel-Plug-in-Hybrid dazu, der wurde dann 2018 vorgestellt. Und ja, so geht es dann auch in Richtung zu deinem Auto, den du dann quasi in der überarbeiteten Variante dann bestellen konntest. Ja, Schneeweiß hattest du gesagt, finde ich immer grundsätzlich eine echt schöne Farbe, solange sie sauber ist, ne? Das wissen wir ja alle. Das sieht halt einfach sehr clean, sehr schön aus, aber wir wissen auch alle, wie schnell das schmuddelig wird. Aber ich hatte ja auch tatsächlich damals den schneeweißen 124er und auch den schneeweißen oder Arktikweißen, wollen wir mal da richtig das Kind beim Namen nennen. Arktikweiß waren sie beide. Mhm. Einmal der 124er und einmal der 190er. Und ja, wenn man die Autos pflegt und die auch zwischendurch mal ein bisschen wäscht, sind die doch trotz des Weiß sehr dankbar und dann sehen die halt auch echt edel aus. Ich finde auch immer so eine schneeweiße S-Klasse, 220er zum Beispiel, finde ich mega schön. Gefällt mir extrem gut. Und gerade bei dem langen Kombi jetzt auch wenn es in Anführungsstrichen nur eine C-Klasse ist, finde ich, steht das dem Auto echt gut. Und du hast ja auch nicht die Variante mit dem ganzen Chrom dran. Du hast da ja ein bisschen was anderes. Das ist bei dir ja alles ein bisschen dunkel, ne? Ganz ich weiß nicht, ist das dann so ein Black-Chrom oder ist das eigentlich gar kein Chrom? Das kann ich so auf den Bildern nicht sehen. Das ist einfach schwarz eloxiert, nehme ich an, oder?
Genau, ja.
Okay, ja, schick.
Das heißt, diese Rahmen um die Fenster umzu, das ist eben bei mir alles nicht Chrom, sondern da ist dann alles schwarz. Und auch die Rückspiegel sind nicht in Wagenfarbe, die haben sie dann auch schwarz lackiert. Und also alles, was da irgendwie Chrom wäre, ist dann bei dem Wagen schwarz. Also der Stern ist natürlich nicht der Kühlergrill vorne. Das ist natürlich schon alles Chrom, aber ansonsten sieht man da nicht ganz viel Chrom dran. Also hinten nochmal die Leiste über dem Kennzeichen. Das ist einmal Chrom und ansonsten ist alles schwarz. Also auch diese Zusammenstellung gefällt mir eben sehr.
Und du hast ja auch nicht den ganz normalen. Ne? Du hast mir gesagt, das ist einfach der AMG Line. Genau. Sprich AMG-Optikpaket hat der Wagen ja damals bekommen. Da hast du halt AMG-Schürzen und Schweller, dann die originalen AMG-Felgen. Ich weiß gar nicht, ob die drauf sind, die drauf gehörten. Die sind aber drauf, nehme ich an. Ne?
Ja, genau.
Und genau, dann müsstest du auch die schönen Endrohrblenden haben. Die sollte der eigentlich drauf haben.
Genau.
Und ansonsten entspricht dann diese Ausstattung dem Avantgarde. Beziehungsweise Avantgarde und Exclusive. Das ist so ein bisschen gemischt. Aber du hast halt eine leichte Tieferlegung. Ich glaube, eine Sportlenkung hat er, also eine sportlichere Lenkung müsste er drin haben und plus halt wirklich das reine Optikpaket. Und dann ist das echt ein schönes Fahrzeug. Also mir gefällt der wirklich ganz gut. Auch mein Favorite ist wirklich dieses Holz innen, diese große, breite Mittelkonsole, die auch ja so ein bisschen polarisiert, aber den finde ich halt schön. Und ich habe die Bilder tatsächlich. Also wir müssen so leicht spoilern. Ich wusste natürlich selbstverständlich, was der Jörn sich für ein Auto kaufen möchte. Es wäre ja total komisch, wenn ihr denkt, hör mal, wir machen hier einen Mercedes-Podcast. Der Jörn stellt Fragen und der kauft dann heimlich irgendein Auto. Das war natürlich so ein bisschen für die Spannung so ein bisschen aufzubauen. Und deshalb habe ich dementsprechend gestern, wo ich auch noch gar nicht genau wusste, hat er den Wagen jetzt bekommen. Mit der Auslieferung hat sich das ein bisschen verzögert, aufgrund des Wetters ja auch in Bremen. Und habe ich halt gestern Fotos meiner Freundin gezeigt von dem Auto, weil sie auch nicht so für diese ganz modernen ist und sie eigentlich sowieso nicht auf Mercedes steht. Aber sie hat auch, guck dir den mal an, das ist jetzt das Auto, was der Jörn sich jetzt gekauft hat. Und wir waren auch relativ schnell auf der gleichen Meinung. Ich mag ein modernes, aufgeräumtes Design. Ich mag es auch, wenn es ein bisschen spacig ist, Displays und so, finde ich alles mega. Aber wenn ich in einen Tesla reingucke, denke ich mir immer, das sieht aus wie eine Eigentumswohnung, wo noch keiner eingezogen ist, wo noch keiner einen Karton ausgepackt hat. In der C-Klasse hast du zwar auch keine ewig offenen Fächer, wo irgendwas lose rumliegt. Es ist alles ordentlich, ist alles aufgeräumt. Aber trotzdem, finde ich, sieht es wohnlich aus. Es sieht nicht so kalt aus. Es sieht nicht so aus, als wenn da noch keiner drin wohnen würde. Und exakt das hat auch meine Freundin gestern gesagt, sagte, das ist nicht so kalt. Es sieht einfach schön aus. Auch wenn das eigentlich so gar nicht ihr Stil ist, das weiß ich. Und selbst wenn sie dann schon sagt, hör mal, das sieht ordentlich und schick aus, dann kann man sich da schon was drauf einbilden. Da haben die Designer echt mal ihre Arbeit korrekt abgeliefert. Und ja, mega. Finde ich auch schön.
Es ist so, dass der Wagen ganz klar, bei der E-Klasse war es so, da hast du natürlich ordentlich Platz gehabt. Das ist jetzt schon sehr zugebaut auf den Fahrer bzw. Beifahrer. Das kann man wirklich so sagen. Das ist natürlich, es ist ja nun mal auch ein kleinerer Wagen als die E-Klasse. Aber das haben die wirklich sehr, sehr schön gelöst alles, finde ich. Also es ist sehr gemütlich. Also man hat, obwohl das alles natürlich sehr modern ist und so weiter, aber du hast halt genau das, was du sagst, dieses Warme, dieses Gefühl, das ist irgendwie warm, das ist angenehm. Also du sitzt da drin und hast nicht das Gefühl, du sitzt da irgendwie, also bei dem Tesla meines, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht als Vergleich herangezogen, aber gut, dass du das sagst mit dem Tesla und jetzt meinetwegen mit der C-Klasse. Also ein Kumpel von mir hat eben diesen Tesla oder hat einen Tesla und wenn ich das so vergleiche, so vom drin sitzen einfach so, wie dann die Armaturen sind und da finde ich dann, da hast du es eigentlich genau auf den Kopf getroffen. Das ist wohnlicher, gemütlich hört sich jetzt ein bisschen so an, als wenn wir jetzt darüber reden, dass noch irgendwo Kissen sind und sowas. Aber ja, dies wärmer an, ja irgendwie freundlicher oder wie will man es sagen. Aber das hast du, finde ich, genau richtig auf den Kopf getroffen, den Nagel. Das sehe ich genau so. Ja, hast du recht.
Ja, keine Ahnung. Also ich finde, wenn man jetzt einfach sagt, beide Designs sind einfach modern. So, ob jetzt unabhängig, ob das jetzt Auto 5 Jahre alt ist oder 10 Jahre. Ich finde, das ist halt wirklich ein modernes Design. Aber ich finde trotzdem, dass der Tesla, der wirkt kalt. Der wirkt, genau. Also weiß ich nicht, selbst wenn es ähnliche Materialien sind oder gleich hochwertig, er wirkt nicht so, ja, ich weiß nicht, der wirkt kalt, also uneinladend. Und Kunden bzw. Nachbarn von uns haben halt auch einen Tesla S und der steht halt oft an der Straße, ich laufe da regelmäßig dran vorbei und du guckst halt rein, selbst wenn da mal ein Paket Tempos drin liegt, sieht das aus, als wenn, ja, als wenn das eine leere Wohnung ist, wo keiner drin wohnt. Weiß ich nicht. Und selbst wenn in der C-Klasse nicht viele offene Fächer sind oder ich glaube sogar eher Anzahl 0, dass auch alles ordentlich zu ist und aufgeräumt ist, das wirkt völlig anders. Und damit meine ich jetzt nicht dieses typische Mercedes-Wohnzimmer mit dick gepolstertem Leder und ein bisschen Wurzelholz und so wie bei Omi, so Eiche rustikal, ne? So. Mhm. Aber es ist trotzdem irgendwie komplett anders.
Finde ich tatsächlich, also hast du gut auf den Punkt gebracht, ja. Finde ich tatsächlich, genau so, ja.
Naja, irgendwas und, muss ich ja auch mal hinkriegen.
Das stimmt, wenn sonst nichts sonst nix ist, aber das hast du hingekriegt.
Ja.
Schwierig. Dann ist diese ambiente Beleuchtung, ob man das jetzt alles braucht, steht mal auf dem anderen Zettel, aber es ist ja nun mal drin. Und ja, irgendwie ist das echt. Also ich hatte ja in dem 212er, da war auch schon so ein bisschen ambiente Beleuchtung vorne an den Armaturen. Das war so ganz mager, sag ich mal. Hier ist jetzt mehr und das sieht einfach schön aus. Das haben natürlich viele Autos, ist mir alles klar. Aber ich habe es bisher nicht gehabt und ich bin ganz begeistert davon. Einfach wäre jetzt kein Extra, was ich ankreuzen würde, wenn ich das hätte extra bezahlen müssen. Hier ist es jetzt alles bei und ich freue mich. Also das ist wirklich, wirklich schön.
Ja, das ist doch fein, dass du das so positiv erstmal ja abstempeln kannst. Und klar, man muss halt immer erstmal bei einem Gebrauchten natürlich damit leben, was der Vorbesitzer oder der Erstbesitzer da mal angekreuzt hat, das ist halt auch klar. Aber ich glaube, da sind schon die Kreuze an guten Stellen gesetzt worden und im Großen und Ganzen finde ich den halt auch echt schick. Ich käme halt auch mega mit der Außenfarbe klar. Ja, schwarz wäre halt auch ganz fein, aber Silber müsste jetzt auch nicht dringend sein. Ich finde den schon ganz schön. Also man muss da jetzt ja auch nicht so ganz extrem ja aus dem Farbkatalog reingreifen. Beispielsweise gibt es auch in dem originalen Prospekt zum Fahrzeug, haben wir eben schon mal gemeinsam reingeschaut, knallrote Ledersitze. Die sehen halt auch mega aus, wie die so im Alltag sind. Weiß ich nicht, würden aber tatsächlich zu dem weißen Exterieur auch prima passen. Definitiv.
Ja, jetzt habe ich Schwarz mit Alcantara-Besatz innen. Aber Rot wäre, also das wäre tatsächlich ein Ding gewesen, beim weißen Wagen passt es natürlich auch rein. Und dieses Arctic Weiß ist halt richtig hellweiß. Also sieht auch echt schick aus, muss ich wirklich sagen. Ja, dann ist ja jetzt auch die Zeit, wo ich auch den 124er in Carrara Grau, so hieß es, wo ich loslassen kann. Der wird dann jetzt tatsächlich weggehen.
Also das ist fix.
Das ist fix, dass der 124er weggeht. Der 123er bleibt natürlich der Krankenwagen. Das bleibt alles so, wie es ist natürlich. Und der 124er, der Diesel, der ehemalige Ecto 1, der in Weiß, der wird weggehen. Und der Carrara Graue 124er 200er, der wird auch weggehen.
Ja, dann musst du nochmal deine Hausaufgaben machen, wenn das Ganze irgendwie mal so, ja, annoncenmäßig aufgearbeitet ist, dass du das mal rüberreichst, dann können wir das mit euch mal teilen. Falls da irgendeiner Interesse hat, kann man dann ja wahrscheinlich dann sich mal austauschen.
Jawohl.
Mir fällt gerade noch am Rande ein, wo wir gerade schon wieder mal hier in unserem Mercedes-Podcast von Tesla reden, wusstest du eigentlich, dass es zwischen Tesla und Mercedes auch mal so eine kleine Verknüpfung gab?
Zählt hinein.
Die zweite gebaute B-Klasse, die gab es damals noch, bevor es die IQ, die Elektroserie von Mercedes gab, nannte sich das Electric Drive. Da gab es halt die B-Klasse Electric Drive, kurz ED, auch sehr schön, B-Klasse ED, der kleine Ed. Und die haben tatsächlich sich da an Tesla ja ein bisschen in das Regal gegriffen und hatten, ich weiß gar nicht, wie groß das jetzt als Kooperation war, aber es wurde wohl damals auch mal angekündigt mit B-Klasse Tesla Inside und man hat aus dem Tesla S ja die Akkus bekommen. Das waren Panasonic-Akkuzellen, die Steuerung dieser Akkuzellen und der Motor, beziehungsweise halt wirklich der reine Elektromotor, die sind in ja, nicht reduzierter Form, aber ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass die irgendwie gedrosselt worden sind. Auf jeden Fall hatten die deutlich weniger Leistung in der B-Klasse als im Tesla Model S, aber exakt diese Komponenten waren in diesem Fahrzeug verbaut. Also hatte man quasi den Tesla mit den kleinen Teufelshörnchen im engelsgleichen Mercedes.
Das ist ja auch ein Ding. Und wann, das ist das jetzt, wann war das denn? Wann war die Bauzeit?
Die war 2014 gebaut und ja, das ist dann jetzt auch schon 12 Jahre her.
Also meiner Wahrnehmung ist Tesla vor ein paar Jahren erst überhaupt, also so richtig groß geworden, ja. Aber dass die dann vor etwa, was war das? 2010, also so vor 12.
Jahre, ja.
Genau, so rund vor 12 Jahren schon irgendwie da in Gange waren, das hat man eigentlich auch nicht so wirklich wahrgenommen, ne?
Nee, also ich muss halt auch ganz ehrlich gestehen, wir hatten mit euch ja schon mal darüber gesprochen, dass wir gerade so ein bisschen am Mercedes-Prospekte sortieren sind und am Aufarbeiten sind. Und da bin ich jetzt auch halt logischerweise durch die ganzen Baureihen nochmal gestolpert, auch die, wo ich weniger so mit zu tun hatte. Und für mich war immer noch so ein IQ relativ neu. Und ja, es gab halt ein IQE, ein IQS. So, mit der S-Klasse ging es ja da, glaube ich, los. Und das waren so für mich die elektrischen Modelle im Endeffekt. Aber es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene und so viele Baureihen, das hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Und wenn du dann nochmal in der Tabelle guckst und siehst, auch gebaut von bis, da denkst du dir halt auch, boah, du bist verdammt alt geworden. Ne? Also wir reden jetzt im Falle von dieser
Ja.
B-Klasse halt auch von einem Modell, das ist gebaut von 2011 bis 2018. Ja, und wir haben jetzt 2026 mittlerweile.
Ja, das ist
Also,
wirklich so.
wenn man sagt, die Elektromobilität steckt in den Kinderschuhen, ja, das war vielleicht wirklich beim Electric Drive Modell der Fall, aber doch dann bitte heute nicht mehr. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr lange her. Und man gefühlt, denkt gerade, ist es vorgestellt worden.
Genau, also dass da vor rund 14 oder 12 Jahren da irgendwo rumgefummelt wurde, meine Wahrnehmung, also mit den Akkus dann von Tesla, meine Wahrnehmung ist eher so, dass Tesla, keine Ahnung, vor 5, 6 Jahren so in etwa, ich meine, das ist wahrscheinlich ein paar Jahre länger, mehr, aber irgendwie so richtig groß auf den Markt gekommen ist, dass dann überall die Dinger gekauft wurden und verkauft wurden. Ein paar Jahre mag man draufschlagen, aber dass da dass Mercedes da auch mit im Gange war vor 12 Jahren, hat man irgendwie so gar nicht mitgekriegt.
Ja, also da geht die Zeit tatsächlich mega rum. Der Model S ist tatsächlich 2012 in Serie gegangen, ist halt auch nur 2 Jahre älter in dem Falle. Und auch das gefühlt ist noch gar nicht so extrem weit weg. Und wenn man halt auch über alternative Antriebsarten oder Antriebsstoffe redet, man konnte halt diese B-Klasse auch nicht nur vom Werk aus, so wie man früher bei Mercedes auch gesagt hat, von der Stange konntest du den halt auch nicht nur als Diesel oder als Benziner bekommen oder als Elektrowagen, den konntest du sogar als gasbetriebenes Fahrzeug bestellen. Also es gab einen erdgasangetriebenen Ottomotor, auch Karosserievariante 242. Da hat man tatsächlich die Gastanks in die Plätze gebaut, wo das für Batterien vorgesehen war. Und da sind halt Gastanks reingekommen. Und der Benzintank des normalen Ottomotors, der wurde halt verkleinert. Das war halt so, ja, so eine Art Hybrid, würde ich es jetzt mal nennen. Der war halt nicht rein gasbetrieben, aber das konntest du kaufen. Das gab's. So, und das sind halt auch Modelle, da wissen viele halt überhaupt nicht, dass es das gegeben hat, weil da ist halt nicht viel passiert tatsächlich. Das ist nicht groß publik gemacht worden, zumindest in unseren Kreisen irgendwie nicht. Wenn du dich nicht da konsequent für alternative Antriebsvarianten, dich da interessiert hast, dich eingelesen hast, dann hast du das irgendwie überhaupt gar nicht mitbekommen. Weil das da jetzt eine große Werbeoffensive mit gestartet worden ist, das war halt weit daneben. Ganz im Gegenteil eigentlich. Es gab's, vielleicht gab's das auch so ein bisschen so zu Marketingzwecken in Form von, ey, wir haben das, wenn mal einer fragt, aber frag bitte nicht. Aber dass man jetzt das an die große Glocke gehangen hat, um zu sagen, ey, hier, wir sind der Vorreiter, wir haben dies, wir haben jenes. Also das ist auf jeden Fall an mir völlig vorbeigegangen, wenn das so Fall gewesen sein soll.
Ist denn Mercedes, haben die sowohl Erdgas als auch LPG verbaut oder haben die nur mit LPG, mit Erdgas rumgetüdelt oder?
Eigentlich alles. Es gab ja, es gab Brennstoffzellenversuche, es gab Wasserstoff-Antriebsvariationen, es gab Erdgas, es gab LPG, es ist eigentlich alles. Also es gab, wie gesagt, halt LPG ist ja im Prinzip Flüssiggas, für den, der es nicht ganz weiß, ne? Aber das gab es genauso wie Erdgasbetrieben in der Variation. Elektrische Variation gab es ja auch schon zur 190er Zeit und da gab es die wildesten Versuche tatsächlich. Ja, nix hat sich ja tatsächlich mal frühzeitig durchgesetzt. Das ist halt so ein bisschen schade. Man hätte halt heute deutlich weiter sein können. Ob man das alles befürwortet oder gut findet, sei ja nochmal dahingestellt. Aber wir müssen halt trotz allem politischen Verständnis oder allem politischen Meinungsweg, muss man ja tatsächlich sagen, dass unsere fossilen Brennstoffe halt einfach endlich sind. So, und da ist halt irgendwann einfach mal Feierabend. Oder die sind halt ja, so eingeschränkt oder weniger, ne, dass man sich vielleicht so ein bisschen zumindest in die Hybridrichtung vielleicht mal orientieren hätte sollen vor Jahren.
Ja, und sei es auch einfach, um das Angebot einfach breiter zu fächern. Ich meine, natürlich macht man dafür dann, baut man keine Industrien auf oder so, weil so ein paar Leute das hobbymäßig irgendwie sagen, sie interessieren sich für die Elektrik da und wollen das gerne mit dem Akku fahren, das Auto. Das ist klar, aber eben einfach im Hinblick darauf, dass eben die fossilen Brennstoffe ja nun immer endlich waren, also das ist, diese Erkenntnis hat man ja schon lange, und da hätte man natürlich dann durchaus das mehr forcieren können, aber wie gesagt, das, wenn eben die Zeit irgendwie nicht reif ist oder die, ich weiß gar nicht, also ich sag mal, da muss ja auch entsprechend die Maschinerie da umzu in Gang gebracht werden, sprich Werbung und Co., dass das Ganze vermarktet wird, dass das Ganze mehr und mehr den Leuten präsentiert wird, dann wäre es vielleicht auch natürlich da schon gegangen. Aber irgendwie war die Zeit wohl noch nicht reif dafür. Man wollte ja, es noch nicht, konnte vielleicht erst anders noch mehr Geld verdienen, weiß nicht, was da die Haken sind, wo da der Ansatz gefehlt hat, aber war einfach noch nicht, ja.
Ja, ich meine, ich glaube, da ist halt der große Weg übers Portemonnaie auch tatsächlich. Du musst halt überlegen, wenn ich jetzt wieder mal von meiner Arbeit erzähle, ob jetzt die Wärmepumpe das Allheilmittel der Energiewende ist, sei dahingestellt, kann jeder seine eigene Meinung haben. Aber das Problem war ja, man hätte ja auch durchaus auch im Heizungskeller schon vor 30 Jahren was modernisieren können. Aber was war das Problem? Gas hat so gut wie gar nichts gekostet. Die Ölheizung, Öl hat so gut wie gar nichts gekostet im Vergleich. Ja, Pellets war hier zumindest wenig verbreitet. Aber das waren halt so die Hauptenergieträger, zumindest hier in der Region. Und im Endeffekt war das sehr günstige Energie. So, was hat dich denn veranlasst zu sagen, boah, ich reiß jetzt die Heizung raus, investiere 10, 15, 20.000 Euro, um was Neues einzubauen? Es gab keinen Anreiz. Das ist das Problem. Jetzt will ich nicht sagen, dass man hätte künstlich irgendwas verteuern sollen, um den Menschen auf den richtigen oder in Anführungsstrichen richtigen Weg zu schieben. Das ist auch nicht der richtige Weg. Das will ich damit jetzt auch nicht sagen. Aber es war halt einfach alles viel zu billig. So, warum bauen die Amis immer noch riesengroße Motoren mit immensem Spritverbrauch? Weil auch da der Kraftstoff immer noch viel zu günstig ist. Also macht sich da gar keiner Gedanken. Wenn man das aber mal anpassen würde auf das, was in anderen Regionen vielleicht üblich ist, kämen auch vielleicht diese Leute da mal auf die Idee, ist das vielleicht noch der richtige Weg oder müssen wir gucken, wie kann man das Ganze so ein bisschen effizienter gestalten? Ich erinnere mich beispielsweise an ein Audi A7, Baureihe, keine Ahnung, auf jeden Fall ewig alt. Da hat man schon Solarpaneele oben ins Schiebedach eingebaut, um mit dem Strom in das Auto den effizienter zu machen und so weiter. Hat man relativ schnell wieder rausgeschmissen. Ich glaube, das gab es auch mal in der S-Klasse, hat man das zumindest mal so als Experiment mal auf irgendwelchen Bildern, habe ich es gesehen. Es gibt auch so Versuchsbilder aus dem 124er, das weiß ich. Das hat man halt nie irgendwo eingebaut. Weil im Endeffekt, wofür? Du hast halt dein Benzin reingeschüttet, das hat nicht so besonders viel Geld gekostet und nach mir die Sintflut. Also so höre ich auch noch meinen Onkel im Ohr, der immer gesagt hat, Junge, mach die Klimaanlage nicht an, dann verbraucht der viel mehr. Ja, das hat mich halt auch nie interessiert. Entweder war es mir warm oder halt nicht. So, und ob jetzt der Motor jetzt 16 Liter sich durchzieht oder 18, weil die Klimaanlage an ist, wen hat es interessiert? Niemanden. So, völlig egal. Und ich glaube, damit hängt das einfach zusammen. So, wenn ich dir jetzt heute sage, dein Auto, was jetzt heute, ich sage jetzt mal 5 Liter verbraucht, wo ich jetzt aus meiner Sicht sage, boah, das ist aber wenig. Vielleicht sagen wir in 10 Jahren, boah, 5 Liter, dass wir damit überhaupt mal losgefahren sind. Wir verbrauchen doch heute noch 1, tralala und kriegen dafür, was auch immer, viel mehr Reichweite. Das wird ja auch irgendwann mal der Fall sein, dass wir rückblickend auf den aktuellen günstigen oder niedrigen Verbrauch von heute vielleicht mal zurückblicken und sagen, boah, dass wir da mal mitgefahren sind. Ich meine auch allein, ja, wenn ich jetzt meinen V8 bewege und trete den und der zieht sich mal 18 Liter durch, das ist komplett geisteskrank. Also 18 Liter Spritverbrauch ist schon, ja.
Schon ordentlich, ja.
So, aber im Endeffekt, ich fahre wenig, das Auto macht Spaß, also ist es mir im Endeffekt egal. So, wer jetzt aber sagen würde, okay, das sehe ich jetzt aus Umweltgründen, aber total kritisch und wie kann man das überhaupt noch machen? Okay, würde ich sogar noch unterschreiben. Aber es ist jetzt einfach so, der Wagen ist halt da, der macht Spaß. Warum sollte ich den jetzt austauschen für ein Fahrzeug, was eh ganz wenig bewegt wird? So, wenn man sich aber jetzt ein neues Auto kauft oder ich jetzt wie du mir eins zulegen müsste, um es wirklich täglich zu benutzen für Arbeit, für was auch immer, natürlich würde ich mir dann nicht noch so ein Auto hinstellen. Auf gar keinen Fall. So, das ist ja total utopisch. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt ein AMG GT zulegen würde, wofür ich nicht Geld haben werde, aber der wird auch nicht weniger verbrauchen. Bei wahrscheinlich deutlich mehr Fahrspaß, aber das ist ein anderes Thema.
Da habe ich jetzt gerade geguckt, da stand, steht bei meiner Freundin, die über vor dem Haus steht, immer ein AMG GT als Viertürer.
Mhm, sehr schön.
Ja, wunderschöner Wagen, wirklich. Und ich sag mal so, ich habe AMG GT-Felgen auf meinem Wagen. Und der hat irgendwie nicht so das Weiß von dem Wagen, der ist auch weiß, ist aber nicht so ein schönes Weiß wie meins. Also da finde ich ja meins schöner, ne? Das Arctic-Weiß. Nein, das ist ein wunderschöner Wagen, also wirklich toller Wagen.
Ja, also den finde ich auch schön. Den gerade als Viertürer, den finde ich mega. Der ist okay. Aber ich muss gerade merken, ich komme gerade wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Also wir wissen alle, die Zahlen im Katalog, die stimmen ja auch nicht immer so 1:1, aber AMG GT 63 4MATIC Plus, Biturbo-Motor 585 bzw. Neurus-Modell 639 PS, Spritverbrauch Super Plus allerdings 12,5 Liter.
Jetzt bin ich baff. Da hätte ich auch gedacht, dass er mehr durchzieht.
Das hätte ich jetzt auch behauptet. Also sagen wir mal so, keine Ahnung, selbst wenn wir nochmal 4 Liter draufhauen, wollen dem ganz wohlwollend sein, sind wir bei 16. Ich glaube, die sind dann aber auch nicht gelogen. Ich glaube, die sind dann okay. Aber ich hätte tatsächlich auch gedacht, der verbraucht noch mehr, hätte ich behauptet. Aber es ist halt auch trotzdem ein Sprung, wenn du den ganz normalen AMG GT 43 nimmst, mit ja, popligen 360 PS, ist er angegeben mit 8,3 Liter, zu dann 12 bis 13 ist natürlich auch nochmal ein Sprung. Aber der macht halt richtig Spaß, ne? Also.
Ja, wirklich, der sieht einfach auch wirklich einfach richtig schick aus. Von vorne, von hinten, von der Seite, also der ist einfach komplett gelungen.
Also ich bin kein Freund von matten Autos, aber den AMG GT Viertürer in diesem matten Blau, mega. Den finde ich richtig schön. Also das ist ein richtig schönes Auto.
Der gefällt mir tatsächlich auch. Also wenn irgendjemand da nochmal jemanden braucht, der den Probe fährt eine ganze Weile, würde ich mich auch wieder anbieten.
Also vielleicht suchst du keinen zum Probefahren, vielleicht suchst du dir einen Job als Einfahrer. Dass du auch so die ersten Kilometer einfährst, damit er dann...
Also oder einfach nur Bewegungsfahrten. Also wenn irgendjemand eine Halle voller Autos hat und jemanden braucht, der die Autos einfach mal bewegt, ich wäre genau der Richtige dafür. Das ist mal eben so offizieller Aufruf an die Welt da draußen.
Ja, also das ist halt wirklich, ja, das ist auch für mich so ein Traumauto. Den finde ich auch schön. Und ich glaube halt auch, das wird selbst gebraucht in einigen Jahren niemals ein Auto sein, was ich mal irgendwie bezahlen kann.
Nee, ich glaube auch nicht.
Plus, dass ich ihn auch gar nicht brauche. Ne? Auch der würde nur hier rumstehen. So, sind wir ja auch ehrlich. Aber
du bist ja sowieso dafür, dass du fährst ja quasi ja wirklich ganz, ganz wenig. Ne?
Also dafür, dass ich kaum durch die Gegend laufe, laufe ich mehr, als ich fahre, ja.
Ja, dafür hast du dann, dass dann ausgerechnet Autofahren dein Hobby ist. Du hättest ja Wanderschuhe oder so, das hätte eigentlich mehr so dein Hobby sein müssen. Wanderschuhe oder Wanderstöcke oder sowas, da müsstest du dich mit auskennen. So wenig, wie du fährst.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich bin eine ganze Zeit lang sehr, sehr gerne Auto gefahren.
Ja.
Aber so die letzten 5 bis 8 Jahre, würde ich mal sagen, hat sich der Straßenverkehr so gewandelt, es ist so noch hektischer geworden, noch mehr keiner achtet auf den anderen, noch mehr fahr mal weg, ich komme jetzt hier und vor mir bloß keiner und nach mir sowieso erst dann die anderen und es ist so unentspannt geworden zu fahren. Mir macht das Autofahren grundsätzlich noch Spaß, aber mir macht das Autofahren keinen Spaß mehr.
Du musst halt der sein, der sagt, geht mal weg, hier komme ich.
Ja, selbst das ist ja nicht möglich. Also ich fahre ja beide Variationen. Ne? Also ich bin halt der, der auf die Autobahn fährt, wenn Platz ist, mit Vollgas direkt linke Spur und fahren. Das ist ja teilweise gar nicht mehr möglich, nein, weil die auf der Mittelspur rumschleichen, die dann einfach vor die Karre ziehen, einfach nicht drauf achten. Und ich bin aber auch andersherum derjenige, der denkt, ach komm, du hast jetzt die und die Zeit, da anzukommen. Tempomat 130, ganz entspannt. So, und du kannst nicht mal mehr mit 120, 130 Tempomat einfach durchfahren, weil vor dir fahren die Leute natürlich, die kein Tempomat haben, aber die fahren dann nicht irgendwie 120, die fahren 130, 90, 120, 90, 80. Dann fahren sie wieder 130, dann hängst du denen quasi versehentlich direkt in der Stoßstange, dann geben sie wieder Gas, dann musst du wechseln, dann kommt ein LKW, dann bist du in der Mitte, dann musst du nach rechts, dann fährst du teilweise ganz gechillt rechts, kommst gar nicht nach links rüber, weil sie dich überholen, weil du 80 fährst, während in der Baustelle 80 ist, aber die mit 130 an dir vorbeikacheln. Es macht keinen Spaß mehr. Es macht einfach, also hier, ich weiß nicht, wie es bei euch oben dann im Norden ausschaut, aber hier im Rheinland, es macht keinen Spaß mehr.
Das ist hier nicht anders. Das ist hier ja nicht anders. Also hier ist auch so super voll alles nur noch. Und das ist schon so. Aber ich bin halt trotzdem gerne im Auto. Also ich sitze auch gerne in dem Wagen. Klar, ich fahre auch ganz gesittet. Also das, was ich eben sagte, dass du der sein musst, der die anderen beiseite schubst, das war natürlich ein Witz. Aber das ist schon definitiv nicht mehr so geil, weil es ist einfach alles voll. Es ist einfach nur noch voll. Und klar, letztendlich sind es alles Leute, die alle einen tollen Wagen haben und jeder will den nur mal fahren, genau wie ich. Das verstehe ich alles, beziehungsweise müssen fahren, weil sie von A nach B müssen. Da lasse ich mir jetzt den Spaß nicht dran nehmen, aber es ist schon sehr, sehr voll geworden. Und gerade hier in Bremen haben wir ja nun mal die Weser mittendurch. Und wenn du hier irgendwie von A nach B willst, musst du halt leider relativ häufig über die Weser. Und da hast du dann allein hier in Bremen schon einen Stauaufkommen, um über diese Weser zu kommen. Und ich werde auch nochmal eine Petition einreichen, dass wir die Weser einfach zukippen und dann darauf eine Autobahn bauen. Mal sehen, ob ich damit durchkomme. Aber ich habe mir das überlegt. Ich habe mir das sehr, sehr gut überlegt und ich denke, dass das sollte man mal diskutieren. Nein, aber es ist sehr voll geworden. Es macht einfach keinen Spaß mehr, das stimmt.
Ja, und plus, was mir auch extrem auf den Keks geht, halt diese Mittelspurschleicher. Auch wenn es so ein abgegrabbeltes Wort ist, es ist einfach so. Du hast irgendwelche Mamis und Muttis oder Leute, die überhaupt nicht aufpassen, die permanent auf der mittleren Spur rumgammeln. Du kannst dann halt mit deinem Tempomat 130 rechts nicht fahren, weil die links langsamer fahren. Dann musst du die entweder rechts überholen, was du nicht darfst. Dann musst du wieder über die Überholspur die überholen. Dann hast du aber hinter dir wieder einen, der angekachelt kommt. Selbst das ist ja gar nicht möglich. Weil die einfach permanent nicht in der Lage sind, ihre Spur zu wechseln. Und dann stur immer einfach auf der mittleren Spur unterwegs sind. Und es ist ja nicht nur, dass ich jetzt derjenige bin, der da ankommt und darüber jammert, oder ich derjenige bin, der da ankommt und der zu faul ist, einen Blinker zu setzen, zu überholen, wieder einzuscheren. Nein, es ist ja auch einfach fahrerisch falsch. Die haben da nicht permanent was zu suchen. Und es geht mir einfach auf den Keks. Es nervt.
Was mir auch aufgefallen ist, ist ja, dass jetzt die Elektroautofahrer da immer so mit 90, maximal 100 da irgendwie auf der Mittelspur da rumeiern. Und gerade die, tatsächlich genau gerade die, sind ein großer Teil davon. Also so sehe ich das auch sehr, sehr oft.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ganz oft, wenn ich dann einen vor mir habe, wo ich dann denke, ach, warum fährt der denn jetzt so? Ne? Und du guckst, in der Regel ist es dann wirklich, also öfters, nicht immer, ein Elektroauto, wo ich dann denke, ach, guck mal, scheinbar fahren die jetzt nicht mal diese 120 oder 130, um halt dann vielleicht weniger Verbrauch zu generieren, was auch immer, weil sie sonst nicht dahin kommen, wo sie hinwollen. Aber das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Dann hast du immer wieder so Autos vor dir, die dann halt nicht mal diese 130 fahren. Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen, ja.
Und dann
ist schade.
Dann eben massiv auf der Mittelspur, da hast du recht. Also das kann ich generell auch gar nicht nachvollziehen. Ne, da ist alles frei, wirklich. Da komme ich meinetwegen an und da vorne sehe ich schon, da ist einer auf der Mittelspur. Dass der fährt dann auch nicht rechts rüber, dass man den ganz normal überholen kann. Nein, ich muss über zwei Spuren auf die linke Spur den überholen, um dann da irgendwann dann wieder zwei Spuren zurück auf die rechte Spur. Und davon werden die immer noch nicht wach und fahren weiter auf der mittleren Spur. Damit
ganz,
sie ihren Striebel durchfahren können.
Ja. Ja, ganz, ganz schlimm. Wir haben hier bei uns tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das so eine Besonderheit ist, ob das sehr verbreitet ist, wenn du bei uns hier die eine Autobahnauffahrt nimmst, da sind, also es ist eigentlich zweispurig plus Standstreifen. Und wenn es extrem voll ist, sind da so elektrisch gesteuerte Schilder, die sich dann rumdrehen und die geben dir dann den Standstreifen mit frei. Dann hast du drei Spuren.
Ja, das ist mehr bei euch so. Das haben wir im Norden nicht.
Und der Gag an der Sache ist, es wird von jedem eigentlich ignoriert. Die fahren auf die Autobahn, fahren auf das Schild zu. Du siehst, ach, dritte Spur frei. Und du weißt 1000-prozentig, der vor dir fährt jetzt nicht weiter geradeaus, was er einfach könnte. Er wechselt auf die Mittelspur. Er benutzt nicht den Standstreifen. Und fährt dann aber auch nicht 130, was du darfst, sondern 100. Also was machst du? Schwimmst du jetzt dann mit 130 rechts an ihm vorbei? Oder fährst du einmal komplett an ihm vorbei über die linke Spur? Und das hast du in dieser Auffahrt jeden Tag. Und der Gag an der Sache ist, diese Schilder kommen zweimal. Und dann wird aus der eigentlich Zweispur plus Standstreifen wird eine dreispurige Autobahn. Das heißt, diese Mittelspur wird automatisch zur rechten, ganz rechten Spur. Und die auf dem Standstreifen ja im Prinzip fahren, die müssen ja dann quasi auf den Verkehr achten, der von der Mittelspur dann automatisch nach rechts geht. Weil die Deppen, die dann über die eigentliche Mittelspur für die gedacht rechts einfach fahren, die gucken nicht, die Spur hört auf und die ziehen einfach rüber. Also da habe ich schon ganz oft sehr brenzliche Situationen selber erlebt und auch direkt gesehen, weil dann die meinen, ja, ich bin ja ganz rechts und da vorne kommt ja eine Spur mehr, ich ziehe einfach mal noch rüber. Die Leute checken es nicht, gar nicht. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das sind alles Kennzeichen, die kommen nicht von hier, die kennen das so nicht. Es sind Kölner, es sind Bergisch-Gladbacher, es sind die Leute, die hier jeden Tag rumfahren und ich krieg's nicht in die Birne.
Ja, das ist, frage ich mich auch manchmal, warum. Also ich bin irgendwann mal auf der Autobahn gefahren, hinter einem Wagen, der fuhr in dem Fall auch mittlere Spur, penetrant, war ein Mercedes-Fahrer. Jedenfalls habe ich gesehen, dass er seinen Dachgepäckträger drauf hatte. Zwei oder drei Fahrräder oben drauf, also relativ voll war der, der Dachgepäckträger. Und da hatte er dann, ich muss mal gerade überlegen, und zwar über dem Fahrer war der Dachgepäckträger nicht richtig befestigt. Und dieses ganze Konstrukt, Dachgepäckträger mit den Fahrrädern, wurde immer von dem Wind so ein bisschen hochgedrückt. Und also mit anderen Worten, über dem Fahrer hat das immer so ein bisschen abgehoben, die Traverse. So erstmal, gut, wenn das dick mit Gummi ist, dann hörst du das vielleicht noch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, erstmal könnte man das wahrscheinlich auch hören. Aber das sei mal dahingestellt. Jedenfalls, wir sind dann hinter denen gewesen. Ich habe dann geschnallt, warum das da wackelt. Und habe gedacht, ach du Schande, das irgendwie so mit 130, sage ich mal, so in dem Bereich sind wir gefahren. Dann sind wir auf die linke Spur, sonst war es relativ frei, auf die linke Spur sind neben denen gefahren und haben gehupt. Meine Ex-Frau hat gewunken und der hat stur nach vorne geguckt. Ich denke wohl, dass er das registriert hat, dass wir da am Hupen und am Winken waren. Jedenfalls hat er stur nach vorne geguckt und da war nichts zu machen. Der hat nicht reagiert. Und dann irgendwann haben wir gedacht, naja gut, dann halt nicht. Können wir ja nicht ändern. Und dann sind wir weitergefahren. Und das sind so diese Leute, die halt nichts an sich ranlassen. Also ich bin immer so gefahren, so fahre ich und das ist richtig. Und da kann auch so einer daneben mir hupen und winken. Ich weiß schon, was ich tue. So, ne? Also, dass das aber eine richtig gefährliche Situation eigentlich war, das ist ihm offensichtlich, das hat er natürlich nicht im Kopf gehabt. Aber dass man dann, das verstehe ich immer nicht. Und das sind so für mich so sinnbildlich sind es ja eben diese sturen Fahrer, die auch eben in der Mitte fahren oder so. Also die wirklich penetrant in der Mitte fahren. Das ist denen völlig egal, dass da schon Leute rechts vorbeifahren, links vorbeifahren und. Was natürlich nicht richtig ist, aber das provoziert es am Ende. Und es wird einfach nicht, oh, die überholen ja jetzt schon überall, vielleicht bin ich hier falsch. Die sind sich da keiner Schuld bewusst. Gut, die sind nicht schuld, dass jemand rechts überholt. Der darf da nicht überholen, Punkt. Ist mir alles klar. Nur das provoziert es eben.
Ja.
Und ich meine, permanent in der Mitte fahren darf man eben auch nicht. Wir haben ein Rechtsfahrgebot. Nur weil es gemütlich ist, weil man da dann mit seinen 100 irgendwie an den LKWs vorbeikommt und dann kann man einfach durchfahren, wenn man auf 100, 110 macht, den Tempomat oder einfach das Tempo da hält. Und alle anderen fahren schon schneller, die werden uns dann schon überholen. Das ist so wahrscheinlich der Gedanke. Man kann dann schön in eins durchfahren und braucht nicht blinken, braucht nicht gucken. Man kann einfach geradeaus fahren. Weiß ich nicht, wirklich.
Und in diesem Sinne, würde ich sagen, muss der Jörn noch ein bisschen üben mit seinem neuen Auto. Bis nächste Woche, ganz viel.
Ja, aber wir haben ja noch immer die Fakten der Fakten überhaupt hier. Und da würde ich jetzt mal sagen, weil mein Wagen ist ja ein 205er. Und wenn wir das noch nicht haben, haben wir noch nicht, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit 205 an hier.
Der W140 hatte als Sonderausstattung einen Kühlventilator für die Motorhaube. Nicht für den Motor, sondern für die Haube. Damit sie bei heißem Wetter nicht zu heiß wurde und der Lack Schaden nehmen konnte. Wenn dein Auto seine eigene Frisur schützt, weißt du fährst Mercedes und dein Wagen ist eitel wie ein Instagram-Model.
Okay, ich hole mein Buch auch nochmal raus. Aha, was ist denn nur los? 205. Ich glaube, es wird jetzt nicht besser. Aber ich tue es. So, was haben wir denn hier? 205. Also irgendwie, weiß ich auch nicht.
Ich möchte da gar nichts zu sagen.
205. Erzähl nicht, dass du jetzt in Gänsefüßchen eh bald wechselst auf BMW, während du um Rabatt bettelst bei Mercedes. Also irgendwie weiß ich auch nicht, was ist das für ein Buch? Also irgendwas läuft da schief.
Ja, ich glaube auch. Also wir sollten uns ganz schnell verabscheuen, damit wir nächste Woche was Neues lesen können.
Vielleicht mit ganz anderen und vielleicht auch mal guten Fakten. Also
Also
auch
ich
den.
fürchte ja fast, wir kriegen die 300 oder bei dir waren es 270, glaube ich, ne? Kriegen wir gar nicht runtererzählt. Ich glaube, wir müssen die Bücher vorher an unsere Zuhörer quasi verlosen. Beziehungsweise, ich glaube, verlosen ist das falsche Wort. Wir schicken es irgendeinem zu. Es will eh keiner haben.
Genau, der musste dann einfach haben, der musste dann behalten.
Ja, in
Ja,
diesem
also
Sinne.
wer da Interesse hat, kann auf jeden Fall schon mal die 273 Dinge, die du nicht tun solltest, wenn du ein Mercedes kaufst.
Nämlich dieses Buch kaufen.
Unter anderem, das könnte jetzt, muss ich gucken, ob das gleich Fakt 1 ist. Oder das Erste, was man nicht tun sollte. Warte, ich sag mal, ob das jetzt 1, warte. Kaufe keinen Mercedes nur, weil dein Nachbar einen BMW fährt. Kaufe keinen Mercedes nur, weil der Nachbar einen BMW fährt. Das ist keine Reifeprüfung, das ist ein Nachbarschaftsduell mit hohem Leasingrisiko. Wenn du dich nur aus Trotz für den Stern entscheidest, wirst du ihn nicht lieben, du wirst ihn benutzen. Und das merkt man dir und dem Auto irgendwann an. Okay, also dieses Buch, 273 Dinge, bla 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 bla, ist ab jetzt erhältlich bei uns. Wie wollen wir es machen?
Ich weiß noch nicht.
Also wer das Buch haben möchte, kann es gerne kriegen, kann uns privat irgendwie anschreiben, Adresse und ja, und dann losen wir das irgendwie aus.
Genau, also wenn es Tatsache einer haben will, hier das Buch, was ich bei mir habe, hier 300 Fakten über Mercedes-Benz, da machen wir genau das Gleiche. Wenn irgendeiner Bock drauf hat und einfach melden und ihr müsst uns dann nur noch sagen, wollt ihr das signiert von uns beiden haben, dann dauert es einen Moment länger, weil dann müssen wir es einmal hin und her schicken,
Ja.
aber gerne auch voll signiert von uns beiden und dann könnt ihr euch das Ganze zu Gemüte führen.
Und dann gibt es dabei noch eine CD mit den besten Hits von gestern bis übermorgen. Interpretiert von Johnny.
Oh Mann.
Das
Oh.
sind die schönsten Lieder, Schlaflieder und so weiter, gesungen von mir. Die packen wir da einfach mal bei.
Dann gute Nacht, macht's gut, bye bye.
Tüdelü, tüdelü, tüdelü. Und ich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es bedeutet uns unglaublich viel, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Das hilft uns enorm weiterhin, spannende Inhalte zu liefern. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut gerne auf www. mb-baureihen.de/podcast vorbei. Dort haben wir eine einfache Anleitung für euch. Vergesst auch nicht, den Podcast kostenlos auf eurem Podcast-Player zu abonnieren. So verpasst ihr keine zukünftigen Folgen und für uns verbessert sich das Ranking. Erzählt gern euren Freunden und Bekannten von uns und empfehlt uns weiter. Wir sagen Danke.
Und bis zum nächsten Mal.